Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ja, Reinhard gerade dazu ermutigt, mal ein bisschen das Internet zu lassen und mal wieder ein richtiges Buch in die Hand zu nehmen. Und ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass ich komplett analog unterwegs war beim Predigen. Aber wenn ihr ein Buch sucht, das man mal lesen sollte, ist ein super Buch. Es ist ein bisschen dick, aber wenn man erstmal drin ist, lest sich's richtig genial. Ich habe das ein paar Mal durch und ich werde nicht müde. Es fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Ich wollte mit euch über eine Geschichte reden aus 4. Mose 13. Und zwar ist es die Geschichte so kurz bevor das Volk Israel in das verheißene Land geht. Es ist der Exodus, also der Auszug aus Ägypten, so, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber die prophetische Komponente und die prophetische Handlungskomponente im Alten Testament ist ungefähr hier. Und der Exodus, dieser Auszug aus Ägypten, ist ein riesen prophetisches, gelebtes prophetisches Bild auf Erlösung. Paulus sagt nachher, dass wir in der Gefangenschaft der Sünde waren. Dafür steht Ägypten. Und dass dann Gott uns rausgeführt hat, das erste Passa, Jesus ist das Passalamm, das für uns gestorben ist. Der Durchzug durchs Rote Meer, die Taufe. Die Parallele sind verblüffend. Und warum erzähle ich euch das? Das weiß ich nämlich, heute Morgen habe ich es auch erzählt. Nee, Quatsch. Es ist super, super wichtig, dass wir verstehen, dass wir uns hier in einem riesen prophetischen Bild bewegen, das real ausgelebt wurde, das uns aber zutiefst betrifft. Weil man kann sagen, oh ja, und Israel, und dann war das verheißene Land, oh, wuppdidu, da hat Gott schon ja mit Abraham drüber geschwätzt, hat gemeint, okay, da war man, aber was geht mich das an? Es geht uns zutiefst was an, als Jesus Nachfolger, weil Gott für uns, für jeden Einzelnen von uns, ein verheißenes Land hat. Wir sind voll drin in dem Bild, in unserem Leben. Jeremia sagt es so, Gott sagt durch Jeremia, ich kenne die Pläne, die ich für euch habe. Und diese Pläne, die ich für euch habe, sind keine Pläne, dass ihr untergeht, sondern Pläne, damit ihr Hoffnung und Zukunft habt. Es gibt für jeden von uns dieses verheißene Land. Und es fasziniert mich gerade, ich habe gerade Josua gelesen, und in Josua wird das Land, das sie angenommen haben, wird der Stämme zugeteilt und der Familie und so. Und Gott ist da unglaublich präzise drin, was er für wen hat. Und es liest sich zwar wie das Telefonbuch, aber es hat mich voll fasziniert, wie speziell, wie präzise Gott Vorstellungen hat für sein Volk. Gott hat Pläne für uns, damit wir Hoffnung und eine Zukunft haben. Er hat für jeden von uns ein verheißenes Land. wo er gesagt hat, das habe ich für dich vorbereitet. Und von daher, es ist für mich super, super interessant, wie man in das Land reinkommt. Jetzt war es ja so, dass das Volk Israel da aus Ägypten ausgezogen ist, durchs Meer durch die Wüste an der Berg Sinai. Dort haben sie Gottes Ordnung. Ich sage ganz bewusst Gottes Ordnung und nicht das Gesetz. Weil Gesetz ist bei uns negativ belegt. Gesetz ist eine Liste von Sachen, die man nicht darf, und neben dran die Tabelle, was passiert, wenn man erwischt wird. Ich sage ganz bewusst Ordnung Gottes, weil Gott anfängt, seinem Volk zu erklären, wie Leben funktioniert mit ihm. Was ihm gefällt, wo er dabei ist, was ihm gut tut. Da sind sie gerade durch und jetzt stehen sie an diesem verheißenen Land. Sie müssen noch über den Jordan. Und dann ist da das verheißene Land. Und dann sagt Gott ihnen, okay, jetzt nimmt er erstmal aus jedem Stamm einen von den Fürsten, einen von den Leitern da drin und schickt sie als Kundschafter in das verheißene Land. Okay, Kollege, machen sich auf, diese 12, und gucken sich in dem Land um. Und sagen, ist das groß? Sind die groß? Die Früchte. Was mich am meisten fasziniert, aber da kommt der Pilzer in mir durch, wenn es um Traube geht, passiert was mit dem Pilzer. Die schneiden eine Traube ab. Und zur Erklärung, es gibt die einzelne Beere, aber die Traube ist das Gehänge. Die schneiden eine Traube ab, die ist so groß, dass zwei Männer sie auf einer Stange tragen müssen. Und die sammeln Granatäpfel und andere Früchte ein und bringen die zurück. Und wenn ich mir diese Früchte angucke, dann habe ich was im Kopf. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Film Transformation schon mal gesehen hat. Transformation sind so Berichte, was mit ganzen Städten und Regionen passiert, wenn Leute aufstehen und anfangen zu beten. Und da gibt es in der Ande irgendwie so ein Tal, das war eigentlich so hinten links vorm Übel. Nur Mord und Totschlag und Alkoholismus und komplett durch den Wind. Und dann haben wir irgendwann mal die Gemeinde da vor Ort, die wo nichts ging, haben sich zusammengeschlossen, haben angefangen zu beten und Gott zu bedrängen. Und Gott hat ihnen gezeigt, welche geistigen Mächte da herrschen, und sind die angefangen, die zu binden und zu brechen. Und auf einmal haben die Leute angefangen, Jesus zu finden und sich zu bekehren und umzukehren. Und da, wo sie vorher ums Überleben gekämpft haben, weil kaum was gewachsen ist, haben die auf einmal angefangen, 2, 3, 4 Ernte im Jahr einzufahren. Inzwischen ist das der Gemüsegarde vom ganzen Land, weil die 3, 4 Ernte einfahren dort, die haben inzwischen um Logistik außenrum, damit sie das Zeug überhaupt weggekarrt kriegen, und das ist das, was da abging. Und da zeigen sie in diesem Transformationsfilm, zeigen sie die Früchte. Und ich weiß nicht, da sind Karotte dabei wie mein Unterarm. Solche Ochseteile. Das habe ich im Kopf, wenn ich das lese. Wenn die Gegenwart Gottes und die Gnade Gottes so auf eine Gegend kommt, dass die Früchte durch die Decke gehen, dass man so eine Traube, so eine Beere nehmen kann, so eine Weintraube, so eine Beere nehmen kann und so essen wie ein Apfel. Das ist das, was die erleben. Und das bringen sie zurück zum Volk und zeigen das. Dann guck mal, was wir da gefunden haben. So sieht's in dem Land aus. Das ist wirklich ein Land, wo Milch und Honig fließt und alle Laktoseintolerante Menschen. Oh nein! Und aber ein Land, wo Milch und Honig fließt, ist ein Ausdruck von, das ist ein Land, wo es in keiner Hinsicht irgendwelchen Mangel gibt. Aber die Reaktion von 10 dieser Leute, die dort waren, war, scheiße sind die groß, die Leute dort. Die Typen hätten auch sehen sollen, das ist nicht nur das Gemüse. Die Leute sehen genauso aus. Wenn da so ein Kollege die Karotte in der Hand hat, da sieht sie wieder normal aus. Und wir sagen, hey, die gucken auf uns runter und wir sind in denen ihre Augen wie Ameisen. Das geht nicht, das kann doch nicht, das können wir nicht. Und dann ist gleich, Gott, warum tust du uns das an? Du holst uns aus Ägypten raus, führst uns durch die Wüste und jetzt, nur damit wir jetzt hier aufs Maul kriechen. Und die wiegeln tatsächlich das ganze Volk auf, dass sie schon wieder fast davor sind, Mose zu lynchen. Dann gibt es aber unter diesen 12 2, die den anderen sagen, auf gut Pelzig, babbel mit. Ich sage, hallo? Seht ihr nicht, was Gott da für uns bereitet hat? Und es ist doch Gott, wir haben das doch erlebt auf dem Weg durch die Wüste. Wir haben es immer wieder erlebt, dass Gott für uns kämpft. Es gibt 2 von den Typen, die haben, was ich eine gottzentrierte Logik nenne. Die denken von Gott aus. Und sagen, hey, Gott hat uns das zugesagt, er ist ein treuer Gott, er ist ein mächtiger Gott und er wird die Sache mit dem Müllertje da klären. Das war doch von Anfang an nicht unser Kampf. Und die 2 Typen sind Josua und Kaleb. Naja, was macht so ein Josua aus? Die Stelle, wo man sieht, was ein Josua, so was sein Wesen ausgemacht hat, wer er war, finden wir in 2. Mose 33. Josua in der Liste, wenn ihr sagt, oh, dann gucken wir mal hier in 4. Mose 13, die Liste von Leuten her, und der Name für den Stamm Ruben war Shamua, der Sohn Zakurs, für Legastheniker ist das Ding ein Horror. Und so weiter. Wenn ihr diese Liste durchlest, werdet ihr einen Josua nicht finden. Da steht ein Hosea, der Sohn Nuns. Nachher, wenn sie genannt werden, ist es auf einmal Josua, der Sohn Nuns. Wo ist der Unterschied? Hosea heißt der Helfer. Josua heißt Gott hilft. Gott hilft. Die Leute haben was in diesem jungen Mann gesehen, dass der immer bereit ist, zur Hilfe Verantwortung zu übernehmen und so, und haben ihn Helfer genannt. Dann kommt er aber rum und sagt, ich bin nicht der Helfer, Gott ist der Helfer. Und die Leute sagen, okay, nimm mal dich Gott hilf. Was hat diesen Typ ausgemacht? Diesen die Hilfe von Mose. Der hat die Gegenwart Gottes gesucht und nicht verlassen. Weil in 2. Mose 33 nimmt Mose das Zelt der Begegnung und baut es vor dem Lager auf. Und dann sind sie alle dort und die Gegenwart Gottes in der Wolkensäule legt sich auf das Zelt und dann geht Mose wieder heim, die Priester gehen wieder heim, das Volk geht wieder heim, nur Josua verlässt dieses Zelt nicht. Was macht Josua zu einem Mann, der, wo alle anderen nur die Probleme sehen, er die Verheißung sieht? Gottzentrierte Logik. Was macht ihn dazu? Er war jemand, der die Gegenwart Gottes gesucht hat und da, wo sie war, sie nicht mehr verlassen hat. Das hat diesen Typ ausgemacht, das hat seinen Blick ausgemacht, wo alle nur Unmöglichkeit und Gefahr sehen, er Verheißung sieht. Wo alle andere Angst bekommen, er Zuversicht hat. In der Gegenwart Gottes hat er gelernt, die Dinge aus der Präsenz Gottes herauszusehen, mit Gottes Sicht einzunehmen. Der zweite, der anders war als die anderen zehn, war Kaleb. Kaleb bedeutet Hund. Hund, damals in Israel, war die Bezeichnung für Ungläubiger. Dem sein Glaube war so links außen, dass die Leute um ihn herum ihm gesagt haben, du bist doch ungläubig. Und haben ihn Hund genannt. Aber was hat den Typ ausgemacht? Der war der Erste, der aufgestanden ist und gesagt hat, hallo, ja, ich habe mir die Typen angeguckt, die sind ein bisschen größer wie wir, die sind ein bisschen breiter wie wir, aber wir müssen doch nicht gegen die kämpfen, das erledigt doch Gott. Wenn Gott gesagt hat, er gibt uns das Land, dann ist das doch sein Problem, nicht unseres. Das hat ihm den Namen eingebracht. Weil da konnte auf einmal, mit so einem Glaubensansatz konnte keiner mit. Aber den hat der knallhart durchgezogen. Okay? Viele von uns werden den Verlauf der Geschichte kennen vom Volk Israel. Die werden 40 Jahre in die Wüste geschickt, bis die alle gestorben sind, außer Josua und Kaleb. Und dann gehen sie das Land einnehmen. Kaleb, schön mit dabei, ole ole, abgehen wir. Ne? Jetzt war Kaleb ja 40 schon, als sie zum ersten Mal da waren. Dann gehen sie zurück, 40 Jahre lang in die Wüste, jetzt ist der Kollege 80. Dann kämpfen sie noch ein bisschen im Land rum, ein paar Jährchen und so. Das heißt, irgendwann mal haben sie das soweit aufgeräumt und das Land fast eingenommen. Da kommt Kaleb zu seinem Freund Josua und sagt, Josua, die Sache ist so gut wie abgeschlossen. Wie wär's? Gib's mal bitte frei, ich hole mal jetzt das Erbe, das Gott mir versprochen hat. Und Josua meint, bist du ein bisschen alt? Mit einem 85. Und Kaleb meint, hallo, was hat mein Alter da damit zu tun? Ja, mit 40 war es unmöglich, mit 85 ist es unmöglich, aber auf mich kommt es dann nicht an. Was um alles in der Welt, wenn sowieso Gott für uns kämpfen muss, was um alles in der Welt macht dann mein Alter hier für einen Unterschied? Das war mit 40 unmöglich und mit 85 immer noch so unmöglich. Also an der Grundlage hat sich nichts verändert. Da tut doch mein Alter nichts dazu. Also dem fühle ich mich immer noch wie 40. Hm?
Also wie meine Oma, wie sie dann so mit Anfang 90 gemeint hat, du, ich werde langsam alt, ich kann nicht so wie früher. Habe ich gemeint, Oma, du warst vor 20 Jahren schon alt, du wolltest bloß nicht wahrhaben.
Ein Kaleb mit 85 sieht das Problem nicht. Das war vorher, hat es Gott verheißen, dass er es für uns regelt, hat sich daran was geändert? Was macht mein Alter da damit? Das ist das, was ein Kaleb ausgemacht hat. Das nennt man gottzentrierte Logik. Unsere Art zu denken, unsere Logik hat immer eine Grundlage, von der wir ausgehen. An einem Josua und einem Kaleb stellen wir fest, die Basis ihres Denkens, die Basis ihrer Überzeugung und ihrer Logik war, Gott ist treu. Gott tut, was er gesagt hat. Gott steht zu seinen Verheißungen. Das steht absolut nicht zur Debatte. Und alles andere muss sich von da aus ergeben. Das hat sie herausgehoben. Was hat das alles mit uns zu tun? Ich glaube, wir stehen gerade an so einem Jordan, kurz davor, wirklich verheißenes Land einzunehmen. Woher weiß ich das? Riese stehen auf und widerstehen uns. Wisst ihr, was für David der Zugang war zu seiner vollen Verheißung, nämlich König zu sein? Deine erste Amtshandlung war ein Riese umzuhauen. Ich spreche öfter mal darüber und sage das öfter mal, aber ich stehe da vollkommen dahinter. Ich bin absolut 195% davon überzeugt, dass wir kein Zufall sind. Keiner von uns. Dass wir von Gott gewollt sind. Und wenn Gott uns reingesetzt hat in eine Zeit wie diese, dann glaubt zumindest Gott dran, dass wir das in den Griff kriegen. Dass wir diesen Kampf gewinnen können. Die Frage ist für uns, machen wir eine auf Josua und Kaleb und lernen mit einer gottzentrierten Logik zu denken, halten fest an der Verheißung und gehen rein, oder lassen wir uns von natürlicher Angst machen und gehen zurück in die Wüste, um dort die Versorgung Gottes zu erleben. Manna morgens, Wachteln abends. Und die größte Neuerung der letzten 50 Jahre waren Manna-Burger. Was haben wir nun? Riese gibt es nur, damit wir sie umhauen. Weil wir mit Gott unterwegs sind, wissen wir, dass das klappt und dass das geht. Wir hatten diese Woche so einen leichten Vorgeschmack. Und zwar das letztes Jahr, so Anfang Sommer, unser Nachbars Haus abgebrannt. Und wir durften hingehen und helfen, gerade auch als Schule hingehen und ausräumen, helfen und da sein. Und dann kamen sie mal in den Gottesdienst
Und so waren hier einfach super berührt, nicht nur von der Hilfe, sondern auch vom Gottesdienst und so. Und am Dienstag, Christina, sein Nachbar Udo mit seiner Freundin, auf der Straße getroffen und haben sie eingeladen zum Hauskreis abends. Ich sage, ja, wir wissen, eigentlich dürfte man nur eine Person einladen, aber wuppdi-du, das ist jetzt wichtig. Haben sie beide eingeladen und durften sie zu Jesus führen. Seit wir verheiratet sind, ich noch ein bisschen länger, aber seit Christina da ist, machen wir das gemeinsam und beten, dass wir die Nachbarn erreichen. Das sind die Ersten, die wir zu Jesus führen dürfen. Die Liste geht weiter, da sind noch ein paar. Also wenn Leute fragen, bist du noch zu retten, dann weiß ich, ein paar von denen sind noch zu retten. Aber wir durften wirklich sehen, wie Gott auf einmal in die Nachbarschaft einbricht. Und etwas, was wir seit lang, ganz lang auf dem Herzen tragen, dass es passiert. Leute, diese Zeit ist so schwanger mit solchen Dingen, mit solchen Durchbrüchen. Wir stehen am Jordan. Lasst uns nicht der gleiche Fehler mache wie diese erste Generation, die rumgedreht ist und wieder in die Wüste gegangen ist, weil sie sich vom Natürlichen haben beeindrucken lassen, weil sie sich auf den Kampf konzentriert haben, auf die Gefahren, auf die Härte und auf diese Dinge geguckt haben und nicht auf die Früchte, die Verheißene. Lasst uns auf die verheißene Früchte gucken und auf den Gott, der absolut treu, absolut liebend ist und von dem wir wissen, weil sein Wort es uns direkt sagt, ich kenne die Pläne, die ich für dich habe. Und es sind nicht Pläne, damit du einen Schaden davon trägst, es sind Pläne, damit du Hoffnung und eine Zukunft hast. Lass uns das verheißene Land einnehmen, in der Gewissheit, dass Gott selbst die Riese für uns umhaut. Amen. Und Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns einen Schlag Josua mitgibst. Lass uns Leute sein, die deine Gegenwart suchen und sie nicht verlassen. Und ich bitte dich, dass du uns so einen Schlag Kaleb abgibst, der so konzentriert ist auf deine Verheißungen, wo seine Logik so dominiert ist von deiner Verheißungen und deiner Treue, dass er gar nicht versteht, warum Leute im Natürlichen auf einmal ein Problem haben mit der Unmöglichkeit von dem, was sie sehen. Herr, führ uns rein in das verheißene Land, das du für uns hast, und regel du die Sache mit der Riese. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, und ich erhebe.